Ich habe mich immer interessiert für Sprache, auch Sprache in der Kunst, wie in der Kunst mit Sprache umgegangen wird.
Was passiert, wenn zwei Sprachen sich berühren? Was passiert, wenn etwas übersetzt wird in eine andere Sprache?
Das sind Daumen und Zeigefinger zusammen und die anderen Finger sind so ein bisschen abgespreizt bei beiden Händen und dann bewegen sich die Hände von links nach rechts, also als würde man mit so einer Pinzette gewesen, was von einer Seite was aufnehmen und dann auf die andere Seite legen.
In der deutschen Gebärdensprache DGS gibt es für den Begriff Übersetzung eine anschauliche Handbewegung. Alles erscheint ganz einfach, wenn man mit den Gebärden vertraut ist.
Das sieht relativ logisch aus, also man nimmt es von da nach da. Vom Original zu dem anderen Text. Aber wenn man das nicht weiß, würde man da nie drauf kommen.
Ich kann meine Stimme in meinem Körper fühlen, in meinem Hals. Das ist eigentlich sehr angenehm. Normalerweise kommuniziere ich ja nicht mit der Stimme, aber wenn ich meine Stimme benutze, dann spüre ich meine Anwesenheit. Ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Stimme präsent werde, auch innerlich.
Fliegt schnell laut summend, steht rüttelnd in der Luft.
Unsere Stärke ist visuell. Es ist ein Phänomen, was wir mit den Händen und den Augen machen können. Wir sehen viel mehr als ein Hörender, wenn er Gebärdensprache nicht beherrscht. Wenn er Gebärdensprache gelernt hat, kann er genauso viel sehen wie wir.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist der Blickkontakt.
Laura Häuser studiert im Masterstudiengang Deaf Studies an der Berliner Humboldt-Universität und bereitet sich auf ihren Abschluss als Gebärdensprachdolmetscherin vor.
Wenn ich viel mit Hörenden zu tun habe, ist mir immer aufgefallen, die halten weniger Blickkontakt und ich finde es schade. Ich habe das Gefühl, es geht mehr aneinander vorbei. Es wäre schön, wenn man sich mehr aufmerksam anguckt, weil man dann viel mehr voneinander mitbekommt. Das habe ich immer vermisst, wenn ich lange mit Hörenden zusammen war.
In der Gebärdensprache schaut man sich an, was in der Lautsprache sehr, sehr selten vorkommt.
Andreas Kostrau ist Gebärdensprachdozent und Geschäftsführer der Berliner Sprachschule und Beratungsstelle gebärdenservice.de.
Für euch ist es vielleicht ungewohnt, dass wir euch angucken, das merke ich schon. Aber beim Gebärden brauchen wir den Blickkontakt. Bei den Teilnehmern meiner Kurse habe ich gemerkt, dass sich mit der Zeit auch ihre Haltung verändert. Nach einem Jahr sind sie ein bisschen offener.
Andreas Kostrau wurde taub geboren. Seine Muttersprache ist die deutsche Gebärdensprache, DGS. In dieser Sendung leiht ihm der Schauspieler Uwe Müller seine Stimme.
Ich glaube, wenn man sich die Gebärdensprache aneignet, dann stärkt man damit auch die Visualität. Wenn man gebärdet, muss man gucken, muss man alles sehen. Und dadurch wird der Gesichtssinn enorm geschärft.
Man fängt an, viel mehr optisch wahrzunehmen, an kleinen Ausdruckselementen in der Person des anderen, im Gesicht des anderen. Man nimmt auch in seinem Umfeld viel mehr wahr. Man beobachtet irgendwie genauer mit der Zeit, weil man halt darauf geschult wird, diesen Sehblick viel mehr zu nutzen.
Die Ethnologin Anne Ulich hat als teilnehmende Beobachterin über Gemeinschaften von Gehörlosen geforscht. 2012 erschien ihr Buch Ethnographie der Gehörlosen im Transkript Verlag.
Als Hörende stellt man sich ja immer vor, wie es wäre, wenn man nichts hören würde. Und dann denkt man, man sieht ja eigentlich noch genau das Gleiche. Ich sehe die Dinge immer noch genauso, wie sie sind, nur fehlt eben der Ton. Und das ist eben ganz anders. Die Gehörlosen hören zwar nichts, aber sie sehen die Dinge auch anders aufgrund ihrer Gehörlosigkeit.
Man sagt ja, es gibt fünf Sinne. Den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Gesichtssinn, den Hörsinn und den Tastsinn. Wenn einer ausfällt, zum Beispiel das Gehör, werden die anderen gestärkt, um das auszugleichen.
Andreas Döltgen ist einer der Kuratoren der ersten Berliner Gebärdensprachfilmwoche im September 2013. Er ist gehörlos und mit der deutschen Gebärdensprache DGS aufgewachsen. In dieser Sendung ist er mit der Stimme des Schauspielers Markus Hoffmann zu hören.
Unsere Sprache ist die Gebärdensprache. Die wird visuell wahrgenommen. Und die beeinflusst unser Gehirn, unsere Sehweise, unsere Denkweise.
Was sich bei mir extrem verändert hat, ist schon auch meine Denkstruktur. Man sagt ja, Sprache formt Denken, Denken formt Sprache. Und dadurch, dass ich eine andere Sprache gelernt habe, hat sich meine Denkstruktur geändert. Vielleicht ein konkretes Beispiel. In Gebärdensprache wird der Raum genutzt, zum Beispiel auch, um Hierarchien und Strukturen auszudrücken. Sachen oben, unten anzuordnen im Raum. Und das hat sich bei mir extrem geändert, wenn ich Sachen kategorisiere, für mich im Kopf, kann ich die viel schneller in Strukturen packen, als ich es vorher konnte.
Sprachen des Körpers. Gehörlose Kultur, hörende Kultur.
Ich habe Hände reden und Blicke in unhörbaren Gesprächen aufblitzen sehen, auf der Straße, im Park, in der Straßenbahn, in meiner Heimatstadt Essen, wo es eine Berufsschule für gehörlose Jugendliche gibt. Ich habe mich von den lebhaften Unterhaltungen in einer mir fremden Sprache angezogen, aber zugleich ausgeschlossen gefühlt und habe keinen Kontakt aufgenommen. Vom Ausdrucksreichtum der Gebärdensprache und von der eigenen Kunst und Kultur der gehörlosen Gemeinschaft hatte ich bis vor kurzem keine Ahnung. Ich bin, das sollte ich betonen, auf diesem Feld ein Außenseiter. Ich bin nicht taub, ich beherrsche die Gebärdensprache nicht, ich bin kein Gebärdensprachdolmetscher oder Lehrer an einer Schule für Gehörlose und auch kein Historiker oder Linguist. Mit dieser Vorbemerkung beginnt der britische Neurologe Oliver Sacks sein Buch Seeing Voices, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Stumme Stimmen – Eine Reise in die Welt der Gehörlosen. Meine eigene Reise in diese Welt begann Anfang 2013 in der Berliner Ausstellung Gebärde, Zeichen, Kunst – Gehörlose Kultur, Hörende Kultur, zusammengestellt von den beiden hörenden Kuratoren Wolfgang Müller und Ann Penhusen. Zwei parallele Projektionen zeigen einen jungen Mann im dunklen Anzug. Leicht überlebensgroß, verdoppelt, blickt er den Zuschauern entgegen. Er singt mit unbewegter Miene und führt dazu komplexe Handbewegungen aus. Die Installation The Love I Man des Berliner Künstlers Ming Wong wirkt wie die Aufzeichnung einer geheimnisvollen Zeremonie. Die Kuratorin und Kunsthistorikerin Ann Penhusen:
Ming Wong hat eine sehr interessante Arbeit gemacht, wo er ein Lied singt von Gershwin, The Man I Love, und er hat das rückwärts gesungen, rückwärts gelernt und rückwärts aufgenommen und dann forwards abgespielt. Und auch die Gebärdensprache dazu hat er rückwärts gemacht und die wird dann auch vorwärts abgespielt. Sowohl für Hörende als Gehörlose gibt es eine Verwirrung. Man erkennt es, aber trotzdem ist es auch wieder komisch.
Ming Wong arbeitet ganz viel mit auch Imitation. Er spielt mit seinem Körper sozusagen Filmszenen nach, von berühmten Filmszenen, die jeder kennt. Und er spielt alle Rollen sozusagen mit den entsprechenden Kostümen in diesem Film nach.
Für The Love I Man hat Ming Wong eine Passage aus dem Tanzstück Nelken von Pina Bausch nachgestellt. Dem Kurator Wolfgang Müller hat besonders gut gefallen, wie er dabei Lautsprache und Gebärdensprache gleichrangig zum Material seiner künstlerischen Untersuchung gemacht hat.
Was mich interessiert, ist Gestaltbildung. Wie entsteht Gestalt und welche Inhalte oder welche Wertungen transportiert das mit sich, die natürlich nicht unabänderlich sind? Als Künstler hat man meiner Meinung nach die Aufgabe, wenn man sich dazu berufen fühlt oder wenn man das machen möchte, wirklich was zu untersuchen. Deshalb sehe ich Kunst auch eher als eine Forschung an.
Als Künstler, Musiker und Autor hat Wolfgang Müller sich seit den 80er Jahren selbst mit Gehörlosigkeit und Gebärdensprachen beschäftigt. Den Anstoß dazu gab ihm eine Begegnung mit dem gehörlosen Aktivisten und Gebärdensprachpoeten Gunter Trube.
1980 lerne ich den Gunter Trube kennen. Er ist als Gehörloser ganz offensiv, geht er in Bars und will mit Leuten kommunizieren und zwingt sie regelrecht dazu, mit ihm zu kommunizieren, Hörende. Dadurch komme ich überhaupt auf den Gedanken, mich damit auseinanderzusetzen, mit Gehörlosigkeit und mit der Kommunikationsform. Wie kommunizieren Gehörlose? Und Gunther, also er erstmal nimmt dann den Hörenden die Angst vor Gehörlosen, weil natürlich Hörende haben erstmal Angst, vor allem was aus ihren Normen ausbricht. Wie geht man damit um? Macht man es richtig? Macht man es falsch?
Für die erste Schallplatte seiner Gruppe Die tödliche Doris haben Wolfgang Müller und seine Bandkollegen zusammen mit Gunter Trube besonders tiefe, körperlich spürbare Bassfrequenzen ausgesucht.
Der Mann im Studio sagt, das geht nicht. Und ich sage, wieso? Ja, da springt dann die Nadel irgendwie fünf Rillen weiter, das ist zu stark. Aha, sag ich, interessant. Das macht keiner. Sag ich, gut, dann machen wir das. Dann machen wir diese Rillen so extrem. Also dann müssen sie halt die Abstände vergrößern. Aber wir möchten diese Bässe, so eine schweren, langsamen Bässe, die total, also die Box zum Vibrieren bringen, die möchten wir gern haben.
1998 inszenierte Wolfgang Müller die inzwischen vergriffene erste Platte der tödlichen Doris neu, als gehörlose Musik. Auf einem Konzert übertrugen die Dolmetscherinnen Dina Tabbert und Andrea Schulz, die eine den Text und die andere die Musik der Stücke in Gebärdensprache und tänzerische Bewegungen. In der Ausstellung Gebärde, Zeichen, Kunst trafen die Videos der tödlichen Doris in gebärdensprachlicher Gestaltung auf Filmdokumente der Avantgarde-Tänzerin Valeska Gerd. In ihren Performances Tod und Baby hat Valeska Gerd allein durch Mimik und Körpersprache eine Sterbende und einen Säugling dargestellt und ihr Gesicht dabei zur Bühne gemacht. Mit ihren Grotesktänzen fing sie in den 20er Jahren den Nervenkitzel des Großstadtlebens ein.
Mit Riesenschritten stürmte ich quer über das Podium, die Hände spreizten sich, das Gesicht verzerrte sich zu frechen Grimassen. Das Publikum explodierte, schrie, pfiff, jubelte. Je mehr sie brüllten, desto kühner wurde ich. Ich wollte über alle Grenzen hinaus, mein Gesicht verwandelte sich zu Masken, mein Rhythmus knallte, bis ich wie ein Motor stampfte.
Valeska Gerd tanzte Boxkämpfe, verkörperte im schnellen Wechsel Reiter, Pferd und Zuschauer eines Pferderennens oder gleich eine ganze Kinowochenschau, wobei sie technische Effekte des Films in ihre Darbietung einbaute.
Plötzlich verschnellt sie das Tempo, dann verlangsamt sie das wieder. Sie spielt Zeitraffer, Zeitlupe und so, sie spielt das Medium Film eigentlich, ne? So, sie analysiert das Medium Film und diese neueste Technik. Sie tanzt die Technik, ne? Sie tanzt den Film, aber sie tanzt auch Verkehrsstau oder Unfälle. So. Und was Valeska Gerd da gemacht hat, ist eigentlich Körperanalyse, sehr radikale Körperanalyse. Sie hat Wahrnehmungsmuster erforscht.
Auf den ersten Blick war in der Ausstellung nicht zu erkennen, wer von den beteiligten Künstlern gehörlos und wer hörend ist. Ming Wong wurde von vielen Besuchern fälschlicherweise für gehörlos gehalten, Christine Sohn Kim für hörend. Die New Yorker Künstlerin experimentiert besonders ideenreich mit dem Körper und seinen Sprachen.
Sie erfindet zum Beispiel neue Genres selbst. So hat sie zum Beispiel ein Face Opera gemacht, die echt toll ist, wo sie auf ihren iPads, sie benutzt ganz viel ihren iPad in ihrer Arbeit, die Handgebärde zeigt und ihre Freund, der gehörlos ist, versucht dabei die Mimik zu machen. Das ist 70% der Gebärdensprache, ist eigentlich auch das Gesicht, um sich verständlich zu machen. Und das Chor sieht nur der Chorleiter und versucht ihn dann wieder nachzumachen. Also was entsteht, ist eigentlich ein Gesichtsopera, ein neues Genre.
Christine Sohn Kim untersucht die Grenzen ihrer eigenen Sprache. Dabei arbeitet sie auch mit Klängen.
Nicht viele gehörlose Künstler beschäftigen sich mit Klang. Aber sie ist jemand, der genau sagt, also im Klang stecken so viele Hierarchien, was sie beobachtet hat. Also wenn sie sagt, bestimmte Geräusche sind tabuisiert, andere Geräusche haben die Wirkung und so weiter. Also sie thematisiert das in ihrer Kunst.
Christine Sohn Kim gebärdet ASL, American Sign Language, die amerikanische Gebärdensprache. Für unser Gespräch im Café haben wir ihr iPad als Notizblock benutzt und Frage und Antwort hin und her geschrieben. In dieser Sendung sind Christine Sohn Kims Antworten mit der Stimme der Schauspielerin Bettina Kurt zu hören.
Ich lebe in dieser Gesellschaft, in der die gesprochene Sprache enorm viel Gewicht hat. Meine Kunst ist mein Weg, um mit euch allen ins Gespräch zu kommen.
In ihrer Kunst setzt Christine Sohn Kim auch die eigene Stimme ein.
Meine Stimme verschafft mir eine Kommunikationsplattform auf Zeit, die für euch Hörende immer zur Verfügung steht. In meinem Fall braucht es eine Menge Aufwand und viele Leute, um vorübergehend eine Plattform zu kreieren.
Zusammen mit Wolfgang Müller hat Christine Sohn Kim beim Berliner Label Scrooge Records eine Künstlerschallplatte veröffentlicht. Panning, Fanning. Im Titel der Platte steckt ein doppeltes Wortspiel. Denn Pan reimt sich nicht nur in der Lautsprache auf Fan. In ASL sehen auch die Gebärden für beide Begriffe sehr ähnlich aus.
Pan ist der Regler, mit dem man Klänge zwischen zwei oder mehr Lautsprechern hin und her schalten kann. Fan, das Wort für Ventilator, erinnert mich daran, dass sehr tiefe Bässe mir oft das Gefühl geben, ganz nah auf einem riesigen Gebläse zu stehen. Bei dieser Arbeit geht es vor allem darum, wie man hört und nicht darum, was auf der Platte zu hören ist. Gleichzeitig ist sie ganz wörtlich genommen ein Versuch, meinen eigenen Sound zu verkaufen. My sound is my currency. Mein Klang ist meine Währung.
Minenspiele und Gebärdenreime. Visuelle Kultur.
Die Gesellschaft sagt immer zu mir, du sprichst ja so gut. Dann antworte ich, du doch auch.
Für uns ist die Gebärdensprache kein Hilfsmittel für Menschen mit Handicap, lese ich auf der Website von Andreas Kostraus Sprachschule Gebärdenservice.de, sondern eine attraktive und fantasievolle Fremdsprache für alle Interessierten.
Ich habe Gebärdensprache gelernt und dann wurde sie mir verboten. Im Kindergarten für Gehörlose durfte ich keine Gebärden anwenden. Ich habe es aber trotzdem gemacht. In meiner Gruppe waren Kinder, die vorher überhaupt keine Sprache gelernt hatten, keine Lautsprache und keine Gebärdensprache. Die haben sozusagen von mir die Gebärdensprache gelernt, unbewusst. Wenn ich gebärdet habe, blau, gelb, dann haben sie es mir nachgemacht und wussten gleich, welche Farbe das ist. 4 Jahre lang hatten die Eltern ihnen den Stift vor die Nase gehalten und gerufen, blau, blau, und das Kind guckt, hä, was ist das? Bei mir haben sie es dann gelernt. Man könnte sagen, ich war mit 4 schon Gebärdensprachdozent. Müsste ich mal bei der Rentenversicherung Bescheid sagen.
Zur Zeit der Französischen Revolution hat die Gebärdensprache in Europa eine erste Blüte erlebt. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Frankreich die ersten Schulen gegründet, an denen Gehörlose Gebärdensprache lernen konnten, um Zugang zu Bildung, zu verantwortungsvollen Berufen und zum öffentlichen Leben zu erhalten. Man hieß die bislang Ausgestoßenen in der menschlichen Gemeinschaft willkommen, schreibt Oliver Sacks. Doch dieses goldene Zeitalter in der Geschichte der Gehörlosen fand ein jähes Ende, als führende Pädagogen 1880 auf einem Kongress in Mailand beschlossen, Gebärdensprachen aus der Erziehung Gehörloser zu verbannen und alles daran zu setzen, ihnen die jeweilige Lautsprache beizubringen. Fast 100 Jahre hat es gedauert, bis die Gebärdensprachen rehabilitiert und von Linguisten als vollwertige Sprachen anerkannt wurden. Inzwischen hat sich eine internationale Literatur- und Theaterszene etabliert, die aus den künstlerischen Möglichkeiten von Gebärdensprachen schöpft und selbstbewusst als eigenständige Kulturgemeinschaft auftritt.
Früher sagte man Gehörlosenkultur. Für die Zukunft wünsche ich mir den Begriff visuelle Kultur. Denn auch wenn man Taubenkultur sagt, dann zeigt man schon einen Defekt. Und warum soll man einen Defekt zeigen, wenn man eine Stärke hat?
In der deutschen Gebärdensprache, DGS, gibt es für den Begriff Poesie eine anschauliche Handbewegung.
Die geschlossene Faust mit dem Handrücken nach unten, vom Zwerchfell, vom Bauch, und die geht nach oben und gleichzeitig gehen die Finger auf, wie so ein Springbrunnen.
Lautsprachpoesie ist natürlich ganz anders als Gebärdensprachpoesie. Da geht es um Reime und Rhythmus. Und in der Gebärdensprache geht es um Bewegung.
Andreas Döltgen.
In der Gebärdensprache werden ständig Informationen auf mehreren Kanälen gleichzeitig übertragen. Zu den einzelnen Gebärden gehören Handformen, Lippenbewegungen. Und über die Mimik kommen starke Emotionen ins Spiel. Deswegen ist es so schwierig, Gebärdensprachpoesie in Laut- oder Schriftsprache zu übertragen. Man kann es versuchen, aber es fühlt sich anders an und wird nie dieselbe Kraft erreichen.
Im Laufe der Zeit hat sich die Gebärdensprachpoesie ausgehend von erzählenden Formen immer mehr von der Lautsprache abgelöst. Heute schöpfen Gebärdendichter und Performer vor allem aus den genuinen Möglichkeiten ihrer eigenen Sprache.
Es gibt zum Beispiel sowas wie ABC-Geschichten. Das geht vom Fingeralphabet aus. Man kann ja jeden Buchstaben im Alphabet mit einer Handform darstellen. Zum Buchstabieren benutzt man das oft. Und diese ABC-Geschichten erzählen eine Geschichte, die bei A anfängt und die Hand nimmt die Form dieses Buchstabens an, in der Reihenfolge des Alphabets, aber gleichzeitig wird über das Gebärden eine Geschichte erzählt.
Wenn ich zum Beispiel das Thema Eisenbahn habe, dann könnten die Handformen für A, B und C drei Waggons darstellen. Eine Faust mit aufgestelltem Daumen, die flache Hand mit angewinkeltem Daumen und die nach links gedrehte hohle Hand. Bäume und Strommasten ziehen am Fenster vorbei, angedeutet durch das Handzeichen für D mit erhobenem Zeigefinger. Mit der Geste für E kann ich das Fenster herunterziehen. Bei F öffne ich mit Daumen und Zeigefinger den Reißverschluss meiner Jacke, ziehe G-H-I-J eine Zigarette heraus und stecke sie mir mit der Gebärde für K, zwischen Zeige und Mittelfinger geklemmt, in den Mund. Für L lasse ich Zeigefinger und Daumen vorschnellen, ein Feuerzeug. Ich entzünde die Zigarette, nehme sie mit den Gesten für M und N aus dem Mund, halte sie mit dem Zeichen für U in der hohlen Hand und puste entspannt ein paar Rauchringe in die Luft. Auf diese Weise kann man ABC-Stories zu den verschiedensten Themen erzählen.
Die ABC-Geschichten sind eine Art Theatersport für Gesicht und Hände. Um ihnen folgen zu können und den Charme der unterschiedlichen Bildeinfälle zu erfassen, muss man zumindest das Fingeralphabet der Gebärdensprache beherrschen. Ein anderes, neues Genre der visuellen Kunst nennt sich VV. Diese Spielart ist so bildhaft, dass auch Hörende ohne gebärdensprachliche Vorbildung den Darbietungen folgen können.
VV ist sehr direkt und intensiv in seiner Ausdrucksweise. Da werden Gegenstände lebendig durch Gebärdensprache. Der Gebärdenpoet deutet zum Beispiel an, dass er einen Golfball ins Gras legt, holt mit einem imaginären Schläger aus und dann wird sein eigener Kopf zum Golfball und man erlebt den Flug des Balls. Immer wieder gibt es dabei geradezu filmische Perspektiv- und Rollenwechsel.
Dieser Perspektivenwechsel, der ist sehr interessant. Und wenn der Poet das sehr gut kann, dann ist da so ein fließender Übergang, dass das eigentlich fast wie so eine Achterbahnfahrt in einem dreidimensionalen Film ist. Und man geht dann immer mit und im Kopf verändern sich diese Bilder, werden groß und klein, wandeln sich um und das zu zum Teil auch sehr abstrakten Themen, das ist schon ganz spannend.
Bist erst 5 Milliarden Jahre alt. Seit 5 Milliarden Jahren erst gibt's Wasser, Bäume, Berge, Menschen, Tiere, Riesen, Zwerge.
In Gebärdensprache auf der Bühne ist es wichtig, dass die Zuschauer wissen, wo sie hingucken müssen, weil sie nicht irgendwo hingucken können und gleichzeitig den Inhalt mitbekommen, weil sie es hören, sondern sie müssen genau dahin schauen, wo gerade gebärdet wird.
Laura Häuser hat an verschiedenen Kulturprojekten mit Gehörlosen und Hörenden zusammengearbeitet. Vor allem an Bühnenstücken für Bewegungs- und Zirkustheater.
Taborka Wasserreich war ein Stück zum Thema Umwelt, ganz grob, und im speziellen Wasser. Das heißt, es gibt eine Geschichte über Märchenfiguren, die dann in die richtige Welt gehen, um in der Welt was zu verändern, damit ihr Märchenwelt nicht untergeht. Und das war manchmal schwierig, das umzusetzen, weil das Stück war schon da und hatte einen Rhythmus und der musste dann angepasst werden an die Gebärdensprache, beziehungsweise die Gebärdensprache da reingebracht werden. Das war manchmal schwierig in der Umsetzung.
Taborka war bereits eine erfolgreiche Produktion des Berliner Zirkustheaters Kabuwazi, als die Idee aufkam, eine Fassung für gehörlose Kinder zu erarbeiten.
Auf der Bühne sah das so aus, dass die hörenden Charaktere, die wichtigsten, eine Person hatten in Gebärdensprache, die sie begleitet hat. Zum Beispiel gab es den Zauberer, Morodin, und ich war sein kleiner Kobold.
Eine besondere Herausforderung bestand darin, die gebärdenden Darsteller immer wieder in den Fokus zu rücken und die Macher der bereits bestehenden Produktion davon zu überzeugen, dass bestimmte dramaturgische Einfälle in einem Theater für Gehörlose nicht funktionieren.
Die wollten dann, dass da was passiert und da und gleichzeitig und dann ist noch jemand am Seil und turnt oben in der Luft. Und da mussten wir erstmal klären, ja, aber die gehörlosen Kinder gucken dann nach oben und sind so fasziniert und können da gar nicht weggucken. Die bekommen nicht mit, dass da unten jetzt jemand spricht und sich mit dem unterhält. Das geht nicht. Ne? Das ist für Hörende gesehen natürlich eine Schwäche. Die Stärke liegt natürlich darin, dass Stücke in Gebärdensprache viel fokussierter stattfinden. Und wenn alles gleichzeitig passiert, kann das auch verschwimmen und verwischen. Und wenn man genaue Punkte setzt und Akzente setzt, dann wird es natürlich auch stärker.
Jetzt spielen böse Jungs mit deinen Kräften. experimentieren mit deinen Säften. Und es kann passieren, dass wir alle explodieren.
Hören und sehen. Zwischen den Sprachen.
In der deutschen Gebärdensprache DGS gibt es für den Begriff Geräusch eine anschauliche Handbewegung.
Das ist so eine Art Krallenhand, also die rechte Hand ist dann so ein bisschen gekrallt und die Finger zeigen zum rechten Ohr und dann bewegt es sich so kreisförmig vor dem Ohr. Und für mich ist das völlig klar, wenn da Geräusche ringsrum sind, dann ist ja, wenn man die sich bildlich vorstellt, sind das ja so wie Wolken am Ohr. Aber das ist ein bisschen so eine Hörenden-Sache, immer zu versuchen, dafür Bilder zu finden, damit das eindeutig übersetzbar wird. Das klappt nicht immer so gut.
Skepsis ist angebracht. Nach wie vor gibt es nur wenige direkte Begegnungen von Gehörlosen und Hörenden und umso mehr Missverständnisse zwischen den Sprachen und Kulturen. Als ich Christine Sohn-Kim frage, ob sie durch ihre visuelle Perspektive einen besonderen Zugang zu Geräuschen, Klängen, Sounds findet, auf die ein Hörender nicht kommen würde, winkt sie entschieden ab.
Ah, Unsinn. Das ist eine romantische Vorstellung. Da wird die simple Tatsache, dass ich nicht hören kann, zum Fetisch aufgedonnert. Es geht um mein ganz persönliches Verhältnis zu Klängen. So einfach ist das.
Wenn sich die beiden Kulturen begegnen, stehen oft die Perspektive und die ästhetischen Vorlieben der hörenden Mehrheit im Vordergrund.
Die Gebärdensprachchöre sind ein gutes Beispiel, die bei Hörenden extrem beliebt sind und von Gehörlosen ein bisschen so mit Skepsis betrachtet werden, wo ja Lieder, also auch akustisch wahrnehmbare Lieder, gewissermaßen in Gebärdensprache übersetzt oder interpretiert werden und dann zusammen mit Musik von so einem Chor auf der Bühne dargestellt werden. Gerade Musik ist ja so ein Thema, wenn immer es um Gehörlosigkeit geht, kommt sofort dieses Thema Musik, dass man den Gehörlosen Musik nahe bringen muss oder dass es halt sehr bedauerlich ist, wenn man in seinem Leben nie Musik hören kann. Man fokussiert sich also sofort auf irgendwas, was eigentlich original nicht da ist und guckt gar nicht nach den Sachen, die da sind, wie zum Beispiel ja, die Gebärdensprachpoesie oder andere visuelle Ausdrucksformen, weil das ja auch für Hörende gar nicht verstehbar ist. Das ist so eine Zugangsfrage und man ist nicht so sehr offen, einfach zu sagen, okay, wenn ich da was wissen will, muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. So einfach ist es nun mal nicht.
Zu Besuch bei Andreas Kostraus Gebärdenservice sehe ich ein T-Shirt mit der Aufschrift Proud to be deaf. Ich bin stolz, taub zu sein.
Ich will nur sagen, dass ich stolz bin auf das, was ich bin. Und wenn ich nicht taub wäre, dann wäre ich nicht so, wie ich bin. Deswegen bin ich stolz, taub zu sein. Ich will damit sagen, dass ihr uns einfach so akzeptieren sollt, wie wir sind und nicht an unseren Ohren rumfummeln. Wir sind glücklich mit dem, was wir sind. Und wenn ihr es nicht glaubt, lernt die Gebärdensprache.
Es wäre schon ein großer Schritt, sagt der Künstler und Kurator Wolfgang Müller, die Unterschiede wahrzunehmen und einander zuzugestehen. Nicht um Grenzen zu ziehen, sondern um den eigenen Blickwinkel zu erweitern.
Da entstehen Vorstellungsräume, Aushandlungsräume und wir sehen plötzlich solche Phänomene nicht mehr als Handicap oder Behinderung, sondern sagen, das ist Kultur, das ist Kunst.